Klaus hat ja schon gesagt, wir haben zwei verschiedene Impulse. Mein Impuls ist gewachsen aus zwei, wie soll man sagen, zwei Hintergründen oder zwei Erfahrungen. Einmal eine mehrfache Erfahrung des persönlichen Scheiterns in der Gemeinde als Gemeindeverantwortlicher. Die Dynamiken, die wir da erlebt haben, beobachtet haben, ausgewertet haben ein Stück weit, geistlich ausgewertet haben mit Hilfe anderer Leute. Und das Zweite ist die hinter uns liegenden 3 Jahre mit der Häufung der Megakrisen, Pandemie und Ukraine-Krieg und jetzt Israel-Krieg. Also das sind so Dinge, die mich bewogen haben, diesen Impuls hier mal zusammenzufassen. Was uns in Krisenzeiten standhalten lässt. Ich möchte auf den Epheserbrief zu sprechen kommen, und zwar auf den Schluss des Epheserbriefes, den kennen die meisten von euch sicher ganz gut. Aber was mich als erstes sehr verwundert hat, am Schluss kommt ja dieses Bild der Waffenrüstung, die die Christen in Krisenzeiten anziehen sollen. Darüber werde ich auch reden. Aber was mich sehr, sehr verwundert ist, dass das im Epheserbrief steht. Weil der Epheserbrief ein Brief ist, der sich mit der Hoheit und Majestät von Jesus befasst. Sein Werk, das All zu vollenden, wieder zusammenfassen, alles zu erlösen und sozusagen die Vollendung zu bringen. Das ist die große Vision des Epheserbriefes und darin die Rolle der Gemeinde, die Rolle der Kirche, die quasi sein Leib ist. Er ist das Haupt, seine weltweite Gemeinde ist sein Leib und durch diesen Leib und in diesem Leib wird alles zur Vollendung gebracht. Das ist die Vision des Epheserbriefes und der Epheserbrief ist auch die Schrift im Neuen Testament, die, wenn man so will, am hymnischsten ist. Da gibt es 3 lange Gebete, es ist in dieser Dichte sonst in keinem anderen neutestamentlichen Buch der Fall, etwa 20% des Textes ist Gebet. Und dieses Gebet ist aus dem Staunen heraus formuliert, über diese Größe des Erlösungswerks Jesu. Und dann kommt am Schluss genau dieser Text, der irgendwie wie ein Bruch zu sein scheint. Nachdem die Hoheit der Gemeinde im Blick war, heißt es plötzlich, und ich blende uns den Text ein, den ihr sicher alle kennt. Am Schluss sagt Paulus also dann schließlich als Fazit, werdet ihr, meine Geschwister, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und jetzt kommt dann dieses berühmte Bild, legt die ganze Rüstung Gottes an, damit ihr gegen die Strategien des Teufels standhalten könnt. Denn unser Ringkampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Rüstung Gottes, damit ihr Widerstand leisten könnt an dem bösen Tag. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, dass ihr den Stand behalten könnt. So haltet nun Stand. Das ist jetzt das 4. Mal, dass dieses Thema kommt. Standhalten, stehen bleiben. So haltet nun Stand, indem ihr eure Hüften umgürtet mit Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegt und eure Füße beschuht in der Bereitschaft oder mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Indem ihr in all dem den Schild des Glaubens ergreift, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, sowie den Helm des rettenden Handelns Gottes. Nehmt auch das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, in allem Gebet und Flehen, indem ihr zu jeder Zeit im Geist betet und dafür wacht, in Festhalten und Flehen für alle Heiligen und Paulus ergänzt und auch für mich. Das ist also dieser Text, der ein Bild vor unseren Augen entfaltet, ein Bild des Konflikts. Und wenn man genau hinschaut, ist es nicht ein Bild, es sind 2 Bilder, die aber ineinander übergehen. Das erste Bild, sachlich das erste Bild, ist das des Ringkampfs. Das verwundert etwas, weil ja das ganze Thema um Rüstung geht. Und Ringkampf heißt in der Antike, Männer ringen komplett nackt miteinander. Für die Juden ein großer Graus, geistlich und kulturell verabscheuenswert, aber auch in der Zeit des Neuen Testaments durchaus üblich, auch in Israel. Es gab so eine gewisse Oberschicht, die hat sich in der griechischen Kultur orientiert. Dieses Bild des Ringkampfs, der nackt stattfindet, wenn man dieses Bild mal auf sich wirken lässt, ist es unangenehm. Ist unangenehm. Ich stehe nackt und bloß da und ringe mit einem Gegner, von dem Paulus dann sagt, das sind gar keine Menschen. Das sind die Mächte der Finsternis. Und deshalb sagt er, wir haben es nicht mit Menschen zu tun. Wir ringen hier was mit dem ganz anderen, aber die Menschen, die müssen wir entlasten. Und ich denke, das ist einer der großen geistlichen Linien für Zeiten des Konflikts, für Zeiten der Krise. Wir werden unweigerlich, egal ob es eine Großkrise ist oder eine persönliche Krise ist, wir werden in Konflikt mit Menschen geraten, weil wir innerlich so unter Druck sind, dass wir nicht normal oder so wie wir es ideal gern hätten, reagieren. Das heißt, in solchen Krisenzeiten ist der Druck so groß, dass wir Menschen als Gegner erleben. Ob zu Recht oder zu Unrecht sei dahingestellt. Aber Paulus sagt, das ist nicht der eigentliche Punkt. Das ist nicht der Druckpunkt. Und deshalb lasst uns Menschen entlasten, lasst uns Geschwister entlasten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In der Pandemie sind zumindest in unserem Umfeld im Nürnberger Raum viele Gemeinden fast zerfallen oder zersplittert aufgrund der Frage, wie reagieren wir auf die Lage, wie reagieren wir auf die Politik. Und plötzlich gab es etwas, was es in den Jahren zuvor in diesen Gemeinden nie gegeben hat. Man hat sich so zerstritten, dass das Tischtuch zerschnitten war. Man konnte nicht miteinander. Und man hat, da war eine interne, irgendwann eine hohe Aggression da. Und Paulus sagt, das ist es nicht. Das ist es nicht. Lasst uns die Menschen entlasten, die sind nicht der Feind. Das ist aber unsere Versuchung, weil wir Menschen ja sozusagen Schulter an Schulter erleben. Lasst uns den anderen ehren, höher achten als uns selbst, schreibt er in einem anderen Brief. Und dann spricht er von diesen Methoden, steht im Griechischen tatsächlich so da, raffinierten Methoden, Listen oder wie auch immer man das übersetzen will, die diese Mächte ausüben, in Anschlag bringen und die uns verwirren. Und aus diesem Bild des Ringkampfs geht er wieder zurück auf das ursprüngliche Bild der Rüstung und das entfaltet er dann. Und dieser Umschwung von nackt zu Rüstung hat mir zu denken gegeben. Offensichtlich ist es nicht so, dass wir nackt und bloß zurückgeworfen auf das, was wir sind, auf unsere Mittel, auf unsere Ressourcen kämpfen sollen. Sondern mit anderen Dingen, mit anderen Dingen. Aber nackt und bloß hieße, und meine Frau und ich, wir haben das in zwei großen Konflikten, nahezu identischen Konflikten durchbuchstabiert. In solchen Krisen, in denen wir uns befinden, reicht in dem Moment, wo geistliche Dynamiken sich erheben oder sich einmischen, reicht die eigene Intelligenz, die eigene Problemlösungskompetenz nicht aus. Die Strategien, die wir gelernt haben, selbst wenn wir ausgebildete Moderatoren sind, was auch immer, die reichen nicht mehr. Und wir wundern uns. Wir denken, also solche Konflikte kennen wir haben ein gutes Instrumentarium, wir haben vielleicht Jahrzehnte Erfahrung an Streitschlichtung, Moderation im Hintergrund und dann merken wir plötzlich, in solchen Krisen greift es nicht mehr. Und wir bemühen uns, aber es sind Dynamiken, die laufen an unseren Strategien vorbei, laufen dahinter, laufen darunter, laufen darüber, wie auch immer. Und auch unsere seelischen Ressourcen, unsere emotionale Fähigkeiten, Kompetenzen reichen irgendwann nicht mehr. Also in dieser Pandemie-Geschichte war es auffallend, wie auch gestandene, langjährige, jahrzehntelange Christen in Verantwortung da an Grenzen kamen. Und sozusagen die letzte Strategie war dann die Flucht. Nicht mehr reden, um hier nicht völlig auseinanderzufallen. Und so reicht auch die eigene Willenskraft nicht. Und wir leben in Zeiten, also ist meine Vermutung, in der diese Dynamiken zunehmen. Und wir haben es erlebt, wir erleben es jetzt im großen Maßstab, wir haben den nächsten Megakonflikt, das was in Palästina und Israel abgeht, ist auf dieser Ebene. Das ist hinter allen politischen Agendas, sind da tiefere Kräfte und es ist zu bezweifeln, ob reine politische Strategien da zum Erfolg führen werden. Zumindest sehen wir keine. Und so spricht Paulus in diesem Bild von dem bösen Tag. Und darum geht es. Es geht nicht um irgendwelche Konflikte sozusagen im normalen Ablauf der Dinge, sondern es geht um den bösen Tag. Und das ist nun ein Triggerwort, ein Triggerbegriff. Vom Alten Testament her meint es diese große Krise am Ende der Zeit, wo Gott sich aufmacht und eingreift. Aber vorher ist eben die Zuspitzung aller Konflikte um das Volk Gottes, um Israel herum, in diesem Fall des Alten Testaments, wo auch Israel gewaltig unter die Räder kommt. Und dann, das ist der böse Tag, und dann steht Gott auf und greift ein. Jetzt ist es nun so, Christen haben lange Zeit schon immer wieder berechnet, wann kommt dieser große böse Tag. Oder genauer, sie wollten wissen, wann kommt Jesus wieder, was ja damit in Zusammenhang steht. Und bisher hat es noch keiner herausgefunden. Aber es ist, ich weiß nicht, ob in jedem Jahrhundert, aber zumindest immer in den großen Krisenzeiten, haben Christen, tiefgläubige Christen, diese Berechnungen angestellt, weil sie erlebt haben, es ist der böse Tag. Er ist da. Kein Zweifel, wir erleben es doch handgreiflich. Und es gibt mindestens 3, 4 große Krisen in der deutschen Geschichte, wo es mega, mega, mega schlimm war. Und von daher aber auch von den Aussagen Jesu her, berühmten oder berüchtigten Endzeitreden, lässt sich sagen, es gibt mehr als einen bösen Tag. Das ist die Schlussfolgerung, wenn man diese verschiedenen Linien zueinander führt. Es gibt immer wieder mal eine endzeitliche Krise. Endzeitlich in dem Sinn, dass eine Zeit zu Ende geht. Und diese Zeit geht nicht durch immer mehr Fortschritt zu Ende, sondern sie geht zu Ende durch Megakrisen. Umwälzungen, wir stehen jetzt mittendrin, nachdem wir jahrzehntelang mindestens im Westen der Republik ein Leben wie im Paradies geführt haben, naja, ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest angesichts dessen, wie der Rest der Welt lebt, doch sehr, sehr gepampert waren. Aber jetzt seit, keine Ahnung, 9/11 oder wann auch immer, der Finanzkrise, sind wir in eine Phase der Megakrisen eingetreten. Jetzt auch in Kriegen, Katastrophen. Der Bundeskanzler spricht von einer Zeitenwende, das war noch sehr begrenzt. Da hat er den Ost-West-Gegensatz gemeint, also nicht den Ost-West, sondern den Russland-Westen-Gegensatz. Aber es ist wahrscheinlich sehr viel größer. Die Krisen nehmen überall zu. Oder dann eben auch Umbrüche, vielleicht eine Ebene drunter, Krisen, die das normale Maß übersteigen. Und der böse Tag ist es deshalb, weil hier diese bösen Mächte in irgendeiner Form sich einmischen und diese Dynamiken steuern oder provozieren oder befeuern. Und die Erfahrung ist dann die, auf der großen Ebene, aber auch auf der kleinen Ebene, auch auf der Ebene von, sagen wir es mal so, innerhalb des Leibes Christi, wo plötzlich diese Gräben aufspringen und wir nicht mehr ein noch aus wissen. Wir werden wie in einen Strudel gesogen von Konflikten, und von Chaos. Chaos ist immer das Gegenteil zur Ordnung Gottes, zur Schöpfung, zu dem Guten, zu den guten Ordnungen Gottes. Und in diesen Strudeln erleben wir plötzlich Unwahrheiten. Nicht-Wahrheit. Und das ist ja heute eh schon sehr problematisch geworden, ich komme gleich noch darauf zurück. Aber dieses Thema, wir stoßen auf Dinge, die nicht wahr sind, zumindest aus unserer Wahrnehmung. Und die Gegenseite erlebt es genauso mit dem, was wir, wofür wir stehen. Es ist nicht wahr. Unwahrheit. Diese Frage von Pilatus, was ist Wahrheit, ist auch in der großen Krise gestellt. Der Krise, dass er vor dem Herrn der Welt steht, der als Mensch vor ihm steht und über ihn befinden soll. Und es zerreißt ihn. Denn der politische Druck ist das eine. Und so wie Johannes, wo diese Frage geschildert wird, es uns erzählt, ist das andere, dass Pilatus eigentlich sehr pro Jesus ist. Es zerreißt ihn und er beugt sich aber letztlich dem Druck der Nicht-Wahrheit. Und in diesen Dynamiken erleben wir und das ist jetzt sehr deutlich geworden in den letzten Jahren, eine Verzerrung der Wahrnehmung. Wir nehmen ein und dasselbe Geschehen wahr und nehmen es völlig gegensätzlich wahr. Verzerrung der Wahrnehmung, und damit sind wir hilflos geworden. Weil wir können ja nur auf das reagieren, das beurteilen, was wir wahrnehmen. Und als zweites folgt daraus der Kollaps der Kommunikation. Und dann spricht man soziologisch von den Bubbles, den Echokammern oder wie auch immer, sind alles nette Begriffe, die natürlich von bestimmten Leuten mit einer bestimmten Weltsicht definiert werden, die für sich davon ausgehen, dass sie nicht in einer Echokammer leben. Also das kann man so rum und so rum anschauen, aber die Dynamik ist real. Die Dynamik ist real. Und dann gibt es weitere irrationale Dynamiken, die fast niemand will. Die normalen Konfliktregelungen, ich habe es schon erwähnt, die versagen. Auch wir haben das erlebt, wo zum Teil sehr kompetente Leute sich sehr bemüht haben und doch es nicht geklappt hat. Und als wir es das zweite Mal erlebt haben, war es für uns schon absehbar, wie diese Dynamik läuft, aber keiner konnte es hören. Und wir sind den Weg nochmal gegangen. Dann gibt es Anpassungsdruck innerhalb der eigenen Gruppe, innerhalb wo auch immer. Wir haben erlebt, dass in solchen Großkrisen plötzlich vertraute Menschen, Freunde, wie umschwenken, nicht bewusst, aber plötzlich ihr Verhalten völlig ändern. Leute, denen wir, ich will nicht sagen, unser Leben anvertraut hätten, aber zumindest alles, was drunter ist, denen wir so vertraut haben, plötzlich ändert sich alles. Und man weiß nicht, warum. Und man erreicht einander nicht mehr. Und es kann dann bis hin, also es sind jetzt verschiedene Dinge, die will ich nicht alle ausführen, diese Kaskade des Negativen, Verrat. Jesus erlebt es, selbst Jesus erlebt es in dieser großen Krise von Gethsemane, Opportunismus, Mitläufertum etc. 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 Der böse Tag. Und für diese Zeiten ist dieser Rat am Ende des Epheserbriefes. Er ist ja gemeint für die Christen des ersten Jahrhunderts, nicht für die des 21., die wirklich in der Endzeit stehen oder auch nicht. Worum geht es? Das Bild der Rüstung. Paulus betont zweimal, es ist Gottes Rüstung. Es ist nicht unsere Rüstung. Auch das finde ich interessant. Natürlich sollen wir es anziehen, aber es ist Gottes Rüstung. Also ein erster Stolperstein und ein zweiter ist, dass dieses Bild der Rüstung Gottes greift, da greift Paulus wortwörtlich zurück auf Jesaja 59, wo steht, wie Gott den Brustpanzer anlegt und sich dann in den Kampf wirft. Aber es gibt noch eine zweite Stelle, die meist nicht in dem Zusammenhang wahrgenommen wird. Dieser Auszug der Israeliten aus Ägypten, aus dieser großen, großen Megakrise, wo die Ägypter sie ausrotten wollen und wo Mose kommt und diese 10 Zeichen tut, eins schlimmer als das andere, und wo beim letzten Zeichen, als der Todesengel herumgeht, die Israeliten beschut und gerüstet das Passamal feiern. Auch diese Begrifflichkeit steht im Hintergrund dieses Textes. Nochmal zu den Gegnern. Was Paulus erwähnt, da kann man viel drüber nachdenken und manches wird wahrscheinlich auch unklar bleiben. Aber in jedem Fall ist eine Dynamik, die er erwähnt, Systeme, würden wir das heute modern nennen. Diese Mächte und Gewalten, da würden wir Systeme sagen, aus biblischer Sicht oder überhaupt aus antiker Sicht, haben Herrschaftsstrukturen immer 2 Ebenen. Sie haben eine sichtbare, greifbare, physische, personale Ebene, strukturelle Ebene. Sie haben aber auch eine spirituelle Seite. Und in unserer Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, in fast allen ist es so, wir haben jahrzehntelang eine Dominanz gehabt eines bestimmten Systems, eines Wertesystems, eines Weltbildes, und wir haben darunter gelebt, mehr oder weniger glücklich. Christen haben immer ein bisschen leichte Bauchschmerzen gehabt an bestimmten Punkten, aber im Großen und Ganzen sind wir mitgegangen. Jetzt sind wir in eine andere Phase eingetreten. Die Dominanz eines Systems ist am Zerbrechen oder ist schon zerbrochen, und jetzt kämpfen mehrere miteinander. Wir sind in einem Zeitalter des Antagonismus oder auf der soziologischen Ebene wird seit ein paar Jahren vom Tribalismus oder Tribalism gesprochen, der Zerfall einer Gesellschaft, die sich als Einheit bisher verstanden hat, in Stämme, wie so früher diese Stammesidentitäten, wo dann halt die Sachsen gegen die Franken gekämpft haben, ziemlich blutig. Und irgendwann mal hat sich das dann alles aufgelöst und es gab dann sowas wie Nationen und dann gab es auch noch Nationalstaat. Wir fallen zurück auf diese tribalistische Ebene. Zumindest in unserem Kulturkreis, auch im Nahen Osten. Das ist ein Teil dieses Problems, in dem wir leben. Wir kämpfen gegen die anderen und es macht Sinn. Weil wir, wenn wir nicht kämpfen, gehen wir unter. Wir wollen nicht untergehen. Und dann die Ideologien, also ich kann das nur kurz anreißen. Wir haben in der westlichen Welt eine 200-300-jährige Dynamik hinter uns. Wir haben erst Gott abgeschafft als Referenzpunkt für menschliches Leben, für Menschenbild, für Moral, für Ethik. Wir haben dann im letzten Jahrhundert begonnen, die Vernunft abzuschaffen. Inzwischen sind wir noch einen Schritt weiter. Es gibt nicht nur keine Vernunft mehr, die objektiv ist, sondern auch keine Wahrheit mehr, die objektiv ist. Wir sind im Zeitalter der Postfakten angelangt, was immer das ist. Was für mich wahr ist, ist für mich wahr, aber für dich kann was ganz anderes wahr sein. Damit ist der Begriff entleert. Und das Letzte, bisher Letzte, ist die Abschaffung des Menschen, des Ebenbilds Gottes. Also auch die Dynamiken erleben wir ja in unserem Umfeld. All das wären so Dinge, die Paulus unter diesem Begriff Mächte, Gewalten fasst, ohne es zu spezifizieren für seine Zeit. Da gab es ein bisschen andere Dynamiken. Aber sie sind Kräfte, die an uns zerren. Und täuschen wir uns nicht, sie zerren auch an uns, sie zerren an der Gemeinde Jesu. Wir erleben das ja. Und nun das, was für mich, ich komme auch aus dem charismatischen Hintergrund und wir haben jahrelang diese Waffenrüstung gepredigt und geglaubt, wir legen die an, um die Welt für Gott, für Jesus zu erobern. Also bildhaft natürlich, kann man heute ja gar nicht mehr sagen, so ein Bild, ist ja gleich eingesperrt. Aber wir haben das so gemacht und geglaubt und haben punktuell auch erlebt, dass das Evangelium sich ausbreitet, dass es Aufbrüche gab und so weiter. Aber wir haben, also zumindest ich, habe das jahrelang falsch gelesen. Weil das ist nicht das Ziel dieses Textes. Das Ziel dieses Textes, deshalb, ich habe es im Text vorhin gelb unterlegt, ist standhalten. Standhalten, das ist ein schönes deutsches Wort. Im Griechischen übrigens ähnlich. Es geht immer um den Stand behalten, stehen bleiben, sich hinstellen. Das ist der Fokus. In solchen Zeiten ist der Sieg darin, dass es uns nicht umdrückt, nicht umweht, nicht umbläst, dass es uns nicht wegreißt, sondern dass wir stehen. Und wie stehen wir nun? Und jetzt nimmt Paulus ein Bild, das Bild des Gottes im Alten Testament, der eine Rüstung anlegt. Also wir sind wahrscheinlich alle gewohnt, den römischen Soldaten da zu sehen, das ist 300 Mal gepredigt worden, aber das ist nicht das Bild des Paulus. Paulus lebt im Alten Testament und kommt von daher. Und so sagt er als erstes, legt doch diese Gesamtrüstung, die Gott gehört und die Gott anlegt, wenn er in den Streit zieht, legt die für euch an. Und so formuliert er als erstes, indem ihr eure Hüften in Wahrheit gürtet. Auch da habe ich lange Zeit Probleme mit gehabt, weil der Gürtel, also wenn ich eine Rüstung trage und dann trage ich einen Gürtel drüber, wo ich das Schwert einhänge, der liegt immer drüber. Den kann ich nicht als erstes anziehen. Ich weiß nicht, warum das niemand auffällt. Das geht eigentlich nicht. Und von daher kommt man darauf nachzufragen, was ist denn gemeint damit? Mit diesem Gurt oder Gürtel oder Lendenschurz. Da sind wir schon näher dran. Es gibt tatsächlich einen Ausrüstungsgegenstand in all diesen antiken Rüstungen, die einen festen Panzer hatten oben, nämlich einen Unterleibsschutz. Wird einmal auch im Alten Testament beim Messias erwähnt, Jesaja 11. Und der Gürtel seiner Hüften ist Wahrheit. Und sein Lendenschurz ist Gerechtigkeit. Also ein bisschen holprig übersetzt, da ist auch ein Bild, militärisches Bild, nämlich dieser Unterleibsschutz. Und der hat nun zwei Aufgaben. Und das ist das Interessante an diesem Thema Wahrheit hier. Ich komme dann gleich noch drauf. Er schützt und er gewährt Beweglichkeit. Im Unterschied zum Brustpanzer, der ist fest. Da ist nichts beweglich, soll auch nichts beweglich sein, muss auch nichts beweglich sein. Aber den Unterleib, der muss beweglich sein, weil du sonst nicht mehr marschieren kannst. Und dann von 2. Mose 12 her eben dieses Gerüstetsein zum Aufbruch. Da steht in 2. Mose 12, so sollt ihr das Passa essen, eure Hüften gegürtet. Und im Griechischen stehen da die Worte da, die auch hier von Paulus verwendet werden. Also dieser Gurt, dieses Untergewand, ich weiß nicht, wie man das heute militärisch ausdrücken würde, die haben ja gar keinen Unterleibsschutz mehr, die haben nur noch die Unterhose, also das ist es nicht. Aber das ist es, das was sozusagen das Erste ist, was du anziehen musst, um überhaupt deine Rüstung vernünftig anlegen zu können, das ist die Wahrheit. Und Wahrheit ist biblisch gesehen was anderes als Richtigkeit, als Recht haben, als die Übereinstimmung von Aussage und Faktum. Wahrheit ist was viel, viel, viel Tieferes. Dieser hebräische Begriff Emet meint das, was trägt. Das Grundlegende, das Fundament. Also ihr seht hier ein paar Möglichkeiten, diesen Begriff Emet zu übersetzen. Festigkeit, das, was zuverlässig ist, das Treue. Man kann Emet genauso gut mit Treue übersetzen oder auch Gewissheit. Jesus malt dieses Bild mal am Ende der Bergpredigt, dieses Haus auf Felsengrund. Der Felsengrund ist die Wahrheit, Emet, die Wahrheit seiner Worte. Paulus sagt, das ist unser erstes Ausrüstungsstück, was wir brauchen, diese Wahrheit. Nicht, dass wir Recht haben, nicht, dass wir theologisch oder philosophisch oder gesellschaftlich Recht haben, sondern, dass wir auf einem Boden stehen, der trägt, immer, für alle Zeiten. Der sogar noch über den Tod hinausträgt. Und dann werden wir, wenn wir auf so einem Boden stehen, werden wir auch zuverlässig. Menschen verlassen sich auf uns, können sich auf uns verlassen. Wir denken, was hat das jetzt mit Krisen zu tun? Aber es ist der entscheidende Punkt, wenn andere sehen, auch wenn sie total entgegensetzt denken, mein Gegenüber ist zuverlässig. Ich kann mich auf ihn verlassen. Entsteht eine Brücke. Sich verlassen. Das Deutsche ist ein faszinierender Begriff. Ich verlasse mich auf etwas, aber da steckt auch drin, ich verlasse mich. Meine Gedanken, meine Positionen, meine Sichtweisen. Und die Jünger haben auch alles verlassen und Jesus sendet sie aus ohne alles. Also auch das, ich spiele ein bisschen mit diesen Begriffen. Die Festigkeit, das was trägt, das was zuverlässig ist, erlaubt mir, mich zu verlassen, mich hinter mich zu lassen. Eine weitere Facette dieser Wahrheit ist die Treue. Das heißt für uns zunächst mal festhalten an dem, was Gott gesprochen hat. An der Schrift, an den Maßstäben der Schrift, an ihren Prinzipien. Sich darauf gründen, dem treu bleiben und letztlich Jesus treu bleiben, ihm treu bleiben. Und das Faszinierende ist, im Hebräischen ist dieser Begriff Wahrheit und der Begriff Glaube ganz, ganz eng verwandt, sogar bis in den Wortstamm hinein. Emunah heißt, also Emet ist diese Wahrheit, die eben aber auch Treue heißen kann und Emunah heißt Treue, kann auch Wahrheit heißen und Glaube. Das kriegen wir nicht so ganz zusammen in den indogermanischen Sprachen, aber mindestens im Hebräischen ist es so. Und deshalb ist biblisch Glauben auch nicht ein Fürwahrhalten, das Richtige erkennen und sich daran festklammern, sondern es ist ein sich gründen, ein sich festmachen in der Treue Gottes. Also es schließt sich der Kreis. Wahrheit und Glaube sind die zwei Seiten derselben Münze. Weil Wahrheit das ist, was trägt und Glaube ist, dass sich dran binden, an das, was trägt, an das Fundament. Und jetzt komme ich auf diesen Ausgangsgedanken zurück bei Wahrheit, bei diesem Bild des Unterleibsschutzes. Wenn ich in dem Sinn wahr geworden bin, wenn ich auf diesem Fundament stehe, das letztlich Jesus selber ist, darum sagt er, ich bin die Wahrheit, ich bin das, was trägt. Wenn ich auf dem Fundament stehe, dann bin ich enorm beweglich, was andere anbelangt. Dann kann ich auf andere zugehen, dann muss ich meine Position nicht halten, dann muss ich meine Position nicht verteidigen. Dann kann ich rückhaltlos auf den anderen zugehen, weil unter mir ein Fundament ist, das trägt und es bleibt. Das ist ein anderer Begriff für Liebe. Aus mir herausgehen, auf den anderen zugehen und so ihn zu lieben. Und es gibt im Epheserbrief nochmal so ein Wort, wo die Übersetzer auch immer herumstottern und es begründen müssen, wie sie es übersetzen. Da heißt es, wahr werdend in der Liebe, also vorher ist von Verführung, von Irrtum die Rede, und dann heißt es, wahr werdend in der Liebe, lassen wir das All zu ihm, dem Haupt, hinwachsen. Was für eine wahnsinnige Aussage. Wahr werdend in der Liebe, wenn wir in diesem Sinn wahr werden, gegründet sind, in diesem Fundament eingesenkt sind, auch das ist ein Bild des Epheserbriefs, oder verwurzelt sind, dann sind wir enorm beweglich und können die Liebe praktizieren, die auf den anderen rückhaltlos zugeht, ohne dass wir Boden verlieren. Und so wächst der Leib des Christus. Okay. Wie lange habe ich eigentlich? Gut, bis zum Abend, nein, so lange habe ich nicht, ganz sicher nicht. Ja, klar. Okay, der nächste Begriff oder das nächste Thema, das Paulus in diesem Bild anreißt, ist Gerechtigkeit, dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich will jetzt nicht über den Brustpanzer meditieren, aber in dem Moment, wo ein Soldat den anlegt, ist er bereit für den Kampf. Und wenn wir gleich auf dieses Bild von Gerechtigkeit gehen, ich kürze das ab, das ist natürlich eines der zentralen Themen der Bibel. Nochmal, es ist Gottes Handeln, es ist Gottes Rüstung, Gott sieht diese Gerechtigkeit an, Jesaja 59, Paulus sagt, dann lasst uns diesen Panzer auch mit anlegen. Gott ist gerecht, er bringt Recht, nicht ich, nicht wir, er bringt das Recht und wir schlüpfen in das hinein. Zu versuchen, in diese Haltung, in diesen Lebensstil hineinzukommen, ist eine Herausforderung. Aber es ist der eine Weg vorwärts. Gottes Gerechtigkeit. Und das zweite ist, biblische Gerechtigkeit auch immer unser Handeln. Auch wenn das für den Erzlutheraner ein bisschen herausfordernd klingt. Und doch ist es so. Auch unser Handeln steht unter diesem Maßstab, weil es ein Ausdruck des Bundes ist, den Gott mit uns geschlossen hat. Und es heißt, wenn wir in diese Gerechtigkeit Gottes hineinschlüpfen, werden wir auch handeln. Handeln im Sinne dieses Gottes, der einen Bund mit uns geschlossen hat. Für mich konkret heißt es, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, die völlig anders ticken, dann versuche ich, in Jesus zu sein. Das klingt ein bisschen mystisch. Wir werden nachher ein paar Übungen machen, die uns da ein bisschen ranführen. In Jesus oder mit Jesus zu sein. Und mir gefällt dieses Bild, in Jesus zu sein. Das heißt, er ist außen. Er ist die Oberfläche, auf die der andere stößt, wenn er mir begegnet. Und ich mit meinen Ängsten oder Emotionen bin dahinter. Und in ihm wird diese Gottesgerechtigkeit wirksam für mich, für andere. Ich kann dann verzichten zu kämpfen, selber zu kämpfen. Ich kann verzichten auf meine Selbstrechtfertigung, auf die Rechtfertigung meiner Perspektive. Und ich kann Gerechtigkeit herstellen, den Shalom der Gemeinschaft. Das ist wieder das Thema der Liebe. Da könnten wir jetzt viel zu sagen, ich will es aber nicht machen, weil euch dieses Thema sicher alle vertraut ist. Gerechtigkeit herstellen. Und das ist dann gleich das nächste Bild, zu dem Paulus übergeht. Den Frieden bringen. Da bei ihm fließt ein Bild aus dem anderen. Und jetzt kommt er auf dieses Bild, eure Füße beschut in der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Die Füße beschut, das ist das Exodusbild, bereit zum Aufbruch, bereit zum Auszug, bereit zum weggehen und hineingehen in die Zukunft Gottes. Und diese Schuhe oder Sandalen oder was auch immer da für ein Schuhwerk im Blick ist, liefert genau wieder zweierlei. Einmal den festen Stand im Kampf, den du brauchst, und es ist das Bild des Aufbruchs. Stand behalten im Frieden und dann hinausgehen und diesen Frieden bringen. Das ist das Bild hier. Aktiv werden. Den Frieden Gottes, den Frieden des Messias hinaustragen. Was geht, weil ich nicht mich predige und nicht meine Überzeugungen, nicht meine Theologie, sondern weil ich in dieser Wahrheit gegründet bin. Frieden bringen. Das sind die Punkte hier. Das Evangelium des Friedens, diese gute Botschaft, dass Gott da ist, dass Gott kommt, dass Gott sich aufmacht, gerade auch in Krisenzeiten, und dass er Versöhnung bringt. Das ist auch eins der Themen des Epheserbriefs, die Versöhnung des Unversöhnlichen. Dieses Evangelium zu bringen. Und Evangelium ist, also Paulus lebt in diesen Bildern komplett im Alten Testament. Evangelium ist von Jesaja 52 hier die gute Nachricht, dass die Füße des Freudenboten sichtbar werden, der den Frieden bringt, der den Frieden proklamiert für mich und die Kontrahenten. Das ist Gottes Herrschaft, die diesen Frieden bringt. Das sind jetzt viele Punkte gewesen. Ich breche hier ab. Man könnte noch was zum Thema Gebet sagen. Thema Glaube ist sowieso auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Also das geht weiter und weiter und weiter noch. Paulus steckt ein halbes Evangelium in dieses Bild hinein, indem er diese großen, gewichtigen Worte nimmt. Aber ich würde gerne hier einen Punkt setzen und uns einfach die Möglichkeit geben, das nochmal zu reflektieren, zu gucken, ging das jetzt an mir vorüber oder sind da Punkte, die mich angesprochen haben? Wo stehe ich in diesen Krisen? Was erlebe ich da? Also ein offenes Gespräch. Ursel, wie hast du es gedacht? In kleinen Gruppen. Vielleicht 3, 4 Leute, sodass jeder zu Wort kommen kann. Okay? Dann, wie ihr euch finden möchtet, ist euch überlassen.